Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Sperrzonen für Asylbewerber. Bremgarten will die Einheimischen schützen. Das ist übertrieben, sagt dieser Mann.
Solange sie nicht auffallen, sollten sie sagen, dass sie einen gewissen Umkreis frei umeinander sich bewegen.
Wir haben weitere Reaktionen und die Position des Bundesamts für Migration. Dann, der Amazon-Chef kauft die Washington Post. Kein Einzelfall. Bei den Printmedien herrscht Ausverkauf. Die Regierung in Washington warnt vor Terroranschlägen. Wir fragen, wie groß ist die Gefahr? Und schließlich der Spion, der aus der Kälte kam.
What the hell do you think spies are? Moral philosophers measuring everything they do against the word of God or Karl Marx?
Diese lusche Figur erfand John le Carré vor 50 Jahren. Doch der Autor misstraut auch den richtigen Agenten von heute. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler und Konrad Muschk mit den Nachrichten.
Das Bundesamt für Migration präzisiert die Regeln, die es mit der Aargauer Gemeinde Bremgarten für Asylsuchende vereinbart hat. Die Vereinbarung definiere nur Schul- und Sportanlagen als sensible Zonen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes. Dort, also zum Beispiel in der Badeanstalt, dürften sich Asylsuchende nur mit Betreuung aufhalten. Vorplätze von Kirchen stünden dagegen nicht in der Vereinbarung und Rayonverbote würden nur gegen Einzelpersonen ausgesprochen. Die EU hat Malta aufgefordert, 102 schiffbrüchige Migranten aufzunehmen. Diese befinden sich an Bord eines liberianischen Frachters in internationalen Gewässern vor der Mittelmeerinsel. Die zuständige EU-Kommissarin sprach von einer humanitären Pflicht der maltesischen Stellen. Unter den geretteten Menschen seien schwangere Frauen, Verletzte und ein Baby. Die Rechtslage könne später geklärt werden. Der Frachter hatte die Flüchtlinge aus einem unsicheren Boot gerettet. Er nahm darauf Kurs auf Malta, wurde aber von der dortigen Kriegsmarine am Einlaufen gehindert. Syrerinnen und Syrer, die vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland geflohen sind, sind in Flüchtlingslagern oft weiterer Gewalt ausgesetzt. Laut dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge herrschen in vielen Lagern in den Nachbarländern Syriens erschütternde Zustände. So würden Kinder als Soldaten rekrutiert, Frauen sexuell missbraucht und Flüchtlinge aller Altersgruppen zu Arbeitsdiensten gezwungen. Besonders schlimm sei die Situation in einem Lager in Jordanien, in dem 130.000 Flüchtlinge leben. Dieses sei von organisierten Verbrecherbanden und militanten Rebellen aus Syrien unterwandert. Die USA haben ihre Staatsbürger aufgefordert, das Land Jemen umgehend zu verlassen. Es gebe dort eine große Gefahr von Terroranschlägen. Auch nicht dringend benötigtes Botschaftspersonal werde abgezogen, teilte das US-Außenministerium mit. Und auch Großbritannien fliegt sein Botschaftspersonal aus. Irans neuer Präsident Hassan Rouhani ist offen für neue Gespräche über das iranische Atomprogramm. Das Problem lasse sich in Gesprächen lösen, sagte er an einer Medienkonferenz. Drohungen brächten aber nichts und Iran habe das Recht, selber Uran anzureichern. Zuvor hatte das russische Außenministerium angeregt, spätestens im September neue Gespräche durchzuführen. Vor allem die USA und Israel verdächtigen Iran, es baue Atomwaffen. Das Land lässt nur in einem Teil seiner Anlagen Kontrollen zu. Die UNO hat deshalb Sanktionen verhängt. Ein ungarisches Gericht hat drei rechtsradikale Männer zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten 2008 und 2009 mehrere Anschläge auf Roma verübt, mit Gewehren und Brandsätzen. Sechs Roma kamen dabei ums Leben. In Ungarn kommt es häufig zu rassistischen Übergriffen auf Roma und auch zu Schikanen. Die Regierung wird kritisiert, zu wenig dagegen zu tun. Die traditionsreiche US-amerikanische Tageszeitung Washington Post hat einen neuen Besitzer. Jeff Bezos, der Gründer des Online-Handelunternehmens Amazon, hat die Zeitung gekauft für 250 Millionen Dollar. Das US-Handelsdefizit ist im Juni gegenüber dem Vormonat um gut ein Fünftel auf 34,2 Milliarden Dollar geschrumpft und liegt damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2009. Einerseits gingen die Importe zurück, vor allem von Erdöl. Andererseits stiegen die Exporte, vor allem von Flugzeugmotoren, Telekommunikationsausrüstung, schweren Industriegütern und Landwirtschaftsprodukten. In Australien hat die Notenbank den Leitzins auf 2,5% gesenkt, den tiefsten Stand bisher. Die Bank senkt die Zinsen, weil sie eine Wirtschaftsflaute befürchtet. Australiens Wirtschaft ist stark vom Bergbau abhängig und China als Hauptabnehmer von Rohstoffen rechnet mit einem geringeren Wirtschaftswachstum. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.997 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.516 Punkten minus 0,6%. Der Euro wird zu 1,2323 gehandelt, der Dollar kostet 92,64 Rappen. Das Wetter. Heute Abend gibt es teils kräftige Gewitter. Morgen scheint vor allem im Osten noch die Sonne. Aus Westen kommen bereits am Vormittag teils kräftige Gewitter auf. Es gibt rund 26 Grad im Norden und knapp 30 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Bremgarten setzt Zeichen. Asylbewerber dürfen sich nicht überall frei bewegen. Das Bundesamt für Migration nimmt Stellung. Eine Zeitung ist keine Hörnli-Fabrik, sagte man früher. Der Chef des Springer-Konzerns sagt es so.
Der Geist bestimmt die Materie und nicht die Materie bestimmt den Geist. Und wir leben nun mal vom geistigen Produkt und das ist der Journalismus.
Eine Geschichte zur Vermarktung des Journalismus. Dann Terrorangst im Nahen Osten. Die USA rufen ihre Bürger aus dem Jemen zurück. Wir fragen, ist die Lage derart gefährlich?
Wenn das tatsächlich so ist, wenn das nicht die einzige Information war, wenn es mehrere Informationen gibt, wenn eigentlich klar ist, dass ein Anschlag passiert, dann müssen wir uns doch darauf einstellen, dass da vielleicht Planungen im Gang sind.
Sagt unser Terrorexperte. Außerdem Gerangel um den höchsten Chef bei der amerikanischen Notenbank. Im Bann des Leoparden, das Filmfestival Locarno unter neuer Leitung. Und schließlich der große Verrat, wie Geheimdienste die Welt verunsichern und vielleicht sogar die Demokratie gefährden. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Dürfen Asylbewerber allein ins Schwimmbad oder vielleicht Fußball spielen auf dem Pausenplatz? Nein, sagen dazu die Behörden im aargauischen Bremgarten. Sie haben für die Asylbewerber präventive Verbote verhängt. Raimund Tellenbach, der Stadtermann, begründet es so.
Es geht nicht nur um die Badi, es geht um gewisse andere Orte, wo sich hauptsächlich unsere Kinder und Jugendlichen aufhalten. Das sind die Schulhäuser und so. Wir haben uns aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen, diese Räume möglichst nicht betreten zu lassen, um eventuelle Konflikte aus dem Weg zu gehen und vor allem auch um möglichen Drogenkonsum vorzustehen.
Sperrzonen für Asylbewerber zum Schutz der Einheimischen. Dieser Beschluss sorgt schweizweit für kontroverse Debatten. Doch wie denkt man in Bremgarten selbst darüber? Stefanie Pauli und Alex Moser waren heute in der Altstadt.
Das schmucke kleine Aargauer Städtchen Bremgarten mit seinen 6000 Einwohnern ist Fremdenbesuch gewöhnt. Immer wieder sind hier Armeeangehörige stationiert, die auf dem Waffenplatz ausgebildet werden. Die maximal 150 Asylbewerber, die nun im Truppenlager nächtigen, sollen sich aber im Gegensatz zu den Soldaten nicht frei in der Stadt bewegen dürfen. Dies hat die Stadt so mit dem Bundesamt für Migration ausgehandelt. Auf den Straßen der Altstadt an der Reuss hat man für solche Verbote kein Verständnis.
Nein, das finde ich daneben. Sie sind jetzt da und man muss sie einfach auch menschlich behandeln. Und solange sie nicht auffallen, sollten sie sagen, sie können im gewissen Umkreis frei umeinander sich bewegen.
Ja, Sinn und Zweck verstehe ich nicht ganz. Also wenn eine Gefahr rum ist, was nützt uns das, wenn wir in der Badisinie einlassen und auf dem Weg dazwischen ist eine Gefahr gleich rum? Ich sehe gar keine Gefahr. Die sollen doch baden. Warum nicht?
Baden dürfen sie auch, aber nur in Begleitung einer Aufsichtsperson. Alle befragten Personen halten dieses Verbot für unfair.
Wie will man das verbieten und vor allem auch, wie will man das kontrollieren, das Ganze? Und eben, es muss... Dass man das vorweg schon macht, bevor man vorher damit gemacht hat, denke ich, nicht das Richtige.
Auch Diakon Ueli Hess ist mit den Einschränkungen nicht einverstanden. Er will die Asylbewerber kennenlernen und dafür sorgen, dass die Menschen aufeinander zugehen.
Hier in der Unterstadt sind mir jetzt schon dreimal Leute begegnet. Und die haben mich zuerst ein bisschen angeschaut, ich habe sie angelächelt und die haben sofort das Lächeln zurückgegeben. In einer der letzten Predigen habe ich das auch gesagt. Was er machen könnte, ist, in einem fremden Menschen sie anschauen, ein Lächeln zuschicken und ich garantiere euch, es kommt ein Lächeln zurück.
In Bremgarten scheinen die Asylbewerber also willkommener zu sein, als es aufgrund der Schlagzeilen der letzten Tage scheint. Zumindest willkommener als in Bettwil, der Aargauer Gemeinde, die sich massiv gegen eine Asylunterkunft wehrte.
Man soll offen sein für die neuen Situationen im Leben. Ich finde das sehr gut. Ich will nicht in einer Gemeinde wohnen wie Bettwil, wo es einfach ablehnt, oder?
Töne aus Bremgarten. Man ist dort eher skeptisch. Die Bundesunterkunft in Bremgarten wird vom Bundesamt für Migration betrieben. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat mit dem BFM-Direktor Mario Gattiker über die umstrittenen Verbote gesprochen.
Herr Gattiker, das Bundesamt für Migration hat zusammen mit der Stadt Bremgarten Sperrzonen für Asylbewerber definiert. Wovor hat man genau Angst?
Es sind keine Sperrzonen. Wir haben mit der Gemeinde Bremgarten abgemacht, dass Schul- und Sportanlagen nicht ohne Zustimmung der Behörden betreten werden sollten. Es geht darum, dass man ein geordnetes Zusammenleben garantiert in diesen Anlagen, die auch eine beschränkte Nutzung haben. Sie sind auch nicht einfach allgemein der Öffentlichkeit zugänglich. Und wir möchten mit diesen Regelungen natürlich auch den Bedenken der Bevölkerung, der lokalen Bevölkerung Rechnung tragen.
Und gab es Medienberichte, dass sogar der Besuch von Kirchen oder von Bibliotheken verboten sein soll? Was soll denn das bringen?
Ja, diese Informationen sind falsch. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, die sich auf Schul- und Sportanlagen beschränkt. Das sind sogenannte sensible Zonen, wo diese beschränkte Zutrittsmöglichkeit besteht. Kirchen und Bibliotheken gehören nicht dazu.
Sie sagen sensible Zone, aber man möchte verhindern, dass Asylbewerber mit der Bevölkerung in Kontakt kommen.
Nein, wir möchten ein geordnetes Zusammenleben sicherstellen. Sie müssen sich vielleicht vorstellen, ein Schulhaus mit einem Sportplatz, dass wenn dort eine sehr große Gruppe von Asylsuchenden beispielsweise sich den ganzen Tag aufhält, dass dort die Kinder, vielleicht auch die Eltern in ihrem Alltag, auch in ihrer Freizeitgestaltung gestört werden könnten. Und genau das will man verhindern, indem man dann vorgängig einer solchen Benutzung das Gespräch sucht, um eben Spielregeln aufstellt, um die konkrete Benutzung sicherzustellen.
Wenn ein Asylbewerber gegen diese Vorschrift verstößt, kann er sanktioniert werden?
Nein, es gibt keine Sanktionen. Sanktionen gibt es nur, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet würde, also wenn ein Asylsuchender bei der Benutzung einer solchen Anlage ein Delikt begehen würde.
Aber was bringt es dann, wenn man gar nicht sanktioniert werden kann?
Das ist eine wichtige Information für die Asylsuchenden. Asylsuchende, die kommen in die Schweiz, sie kennen die Sitten und Gebräuche in diesem Land nicht. Und ich glaube, es ist unsere Pflicht auch, sie darüber zu informieren, dass auch auf Seiten der Bevölkerung, der lokalen Bevölkerung Bedürfnisse bestehen, damit eben auch ein solches Zusammenleben sichergestellt werden kann.
Ist das jetzt eine Lösung für Bremgarten oder wird das für andere Zentren, die man eröffnen möchte, zum Beispiel in Zürich, wird das auch gelten?
Wir werden auch dort mit den lokalen Behörden selbstverständlich das Gespräch suchen. Es ist im Übrigen eine übliche Lösung. In Notwil beispielsweise, in der Gemeinde Notwil, haben wir solche Regelungen getroffen für das Paraplegikerzentrum, auch für Schul- und Sportanlagen. Und das wird in jeder Gemeinde von Fall zu Fall angeschaut.
Das war Mario Gattiker, er ist Direktor des Bundesamts für Migration. Die Fragen stellte Philipp Burkhardt. Am Wochenende traf es den Boston Globe, jetzt die Washington Post. Vorige Woche gleich mehrere traditionsreiche Regionalzeitungen und Zeitschriften des deutschen Springer-Konzerns. Sie wechselten überraschend die Besitzer und sie steuern in eine ungewisse Zukunft. Vom Schlussverkauf im Journalismus ist die Rede. Tatsache ist, immer mehr Pressetitel gehören Konzernen und Besitzern, für die journalistische Leistungen nur noch eine Nebenrolle spielen. Fredrik Steiger berichtet.
Sie gehörten zu den Flaggschiffen des amerikanischen Journalismus, der Boston Globe und die Washington Post. Letztere erlangte gar Weltruhm mit der Aufdeckung des Watergate-Skandals, der US-Präsident Richard Nixon zum Rücktritt zwang. Inzwischen sind beide Titel nur noch Schatten ihres einstigen Selbst, schmalbrüstig, ohne ernstzunehmende Auslandberichterstattung und verlustbringend. Der Boston Globe wurde von John Henry, dem Besitzer der Baseballmannschaft Boston Red Sox, übernommen, die Washington Post vom Chef des Internethändlers Amazon, Jeff Bezos. Das sei nicht zwingend schlecht, sagt Penny Abernathy, Journalismusprofessorin an der Universität von North Carolina und zuvor Verlagsmanagerin bei der New York Times und dem Wall Street Journal.
The good part for having a Bezos, for instance, by the Washington Post, is that he understands the business side is broken. It's not a
Jeff Bezos etwa sei ein höchst kreativer Unternehmer. Vielleicht schaffe er ja für die Washington Post eine neue Zukunftsperspektive.
You've got to have enlightened people purchase some of these newspapers and understand they can't operate at the operating margin.
Und vielleicht gehöre er zum Typus des aufgeklärten Besitzers, der mit einer Zeitung mehr wolle als bloß Geld verdienen. Vielleicht sei er jemand, der auch die Bedeutung des Journalismus für die Demokratie erkenne. Eine noch viel größere Medientransaktion fand dieser Tage aber in Deutschland statt. Europas größter Verlag, der Springer-Konzern, verkauft auf einen Schlag zwei traditionsreiche Regionalzeitungen, sämtliche Frauentitel und weitere Zeitschriften. Springer-Chef Matthias Döpfner, früher selber ein guter Journalist, betonte zwar im Fernsehsender Phoenix:
Der Geist bestimmt die Materie und nicht die Materie bestimmt den Geist. Und wir leben nun mal vom geistigen Produkt und das ist der Journalismus.
Und von sich selber sagte er:
Die Sehnsucht, mit Sprache umzugehen, zu schreiben, das bleibt immer noch meine große Leidenschaft. Und ich habe dieses erotische Verhältnis zur Sprache. Das kann man nicht abstellen, das bleibt.
Aber im Geschäftsbericht zählen eben nicht Worte, sondern Zahlen. Deshalb trennt sich Springer von einem guten Teil seines Zeitungsimperiums. Was Döpfner nun den Vorwurf des Schönredners einträgt. Das alte Geschäftsmodell für Zeitungen trägt nicht mehr. Das neue, die Verbreitung journalistischer Inhalte im Internet, funktioniert noch nicht. Das sagt Professor George Brock, Leiter der Journalismusfakultät an der City University London. Er schrieb eben das Buch «Out of Print» über Journalismus und das Nachrichtengeschäft im digitalen Zeitalter.
The business model for general interest daily newspapers is in particular trouble. But news publishing online on the internet has not.
Klassische Verlagshäuser, bei denen Zeitungen das A und O waren, würden zu Auslaufmodellen. Immer mehr Titel gehörten Konzernen oder Besitzern, für die sie bloß noch ein Nebengeschäft darstellten. So sei etwa die Pearson-Gruppe, die Besitzerin der Financial Times, hauptsächlich im amerikanischen Bildungswesen tätig und gebe bloß nebenbei die führende Finanzzeitung der Welt heraus.
The company that owns the Financial Times in London.
Die britische Nachrichtenagentur Reuters ist heute ein Wurmfortsatz des kanadischen Thomson-Konzerns, der das meiste Geld mit Software für die Finanzindustrie und Informatiklösungen für Steuerberater oder Anwälte verdient. Serge Dassault, der Besitzer des französischen Figaro, ist primär ein Rüstungsfabrikant. In all diesen Konzernen spielt der Journalismus bloß noch eine Nebenrolle. Das sei dann ein Problem, so Penny Abernathy, wenn die Konzernchefs nicht willens seien, Gewinne aus anderen Geschäftssparten in den Journalismus zu stecken.
It can be a problem if you do not have a commitment to use the profits that come from those other companies, which the Washington Post did for some time.
Realität sei wohl, dass der Journalismus weit unten auf der Prioritätenliste stehe.
The danger in a conglomerate is that you can have a diminishing of priority for the journalism.
In solchen medienfernen Unternehmen hätten Chefredaktoren und Verleger, die mehr Mittel für guten Journalismus einforderten, einen schweren Stand, weiß George Brock.
It is harder for editors to argue for resources and expansion and development inside big companies.
Groß ist außerdem die Gefahr, dass Journalisten Rücksicht auf andere Geschäftsaktivitäten im Konzern nehmen müssen. Wie frei können etwa die Washington Post-Reporter künftig noch über Amazon berichten? Oder über China, wenn dieses Land zum Schlüsselmarkt für Amazon wird? Wie frei können sich Figaro-Journalisten zu Rüstungsfragen äußern?
There is always a risk in large companies or conglomerates, if they own news publishing businesses, that the journalists will have difficulty.
Enorm gefordert sei da der einzelne Journalist und dessen Integrität.
The journalists can only rely on their own integrity and value and say, well, even if the business pressure.
Doch sich massivem Druck von ganz oben zu widersetzen, fordert viel Rückgrat und dürfte auf Dauer dennoch aussichtslos sein.
Ein Bericht von Fredrik Steiger. Die USA haben ihre Bürger im Jemen aufgefordert, das Land unverzüglich zu verlassen. Es bestehe die Gefahr von Anschlägen. Zuvor hatte die Regierung in Washington bereits 19 Botschaften geschlossen. Hinter der Terrorwarnung steckt laut Medien ein abgehörtes Telefonat des Al-Qaida-Chefs Zawahiri mit seinen Stellvertretern im Jemen. Er soll Angriffe auf US-Einrichtungen angeordnet haben. Etwas Großes, wie es heißt. Ich habe darüber mit Guido Steinberg gesprochen. Der Islamwissenschaftler arbeitet als Nahost- und Terrorexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Erste Frage, für wie gefährlich halten Sie die Lage?
Also ich denke, man kann aus diesen Nachrichten, die wir aus den USA bekommen haben, kaum Rückschlüsse auf die Situation vor Ort ziehen. Es scheint so, als hätte es zumindest diese Diskussion zwischen Zawahiri und Wuhaishi, also dem Al-Qaida-Chef im Jemen, gegeben. Es zeigt sich aber in den letzten Jahren immer wieder, dass die Al-Qaida im Jemen eine unabhängige Organisation ist, die auch auf die Anweisungen des alten Chefs Osama bin Laden, der noch sehr viel mehr Autorität hatte als sein Nachfolger, nicht gehört hat. Insofern wird es sehr spannend sein zu erfahren, ob überhaupt etwas geplant ist und ob dann in den nächsten Tagen, wahrscheinlich morgen, etwas passiert.
Früher galt ja Pakistan als Zentrum von Al-Qaida. Ist es jetzt doch der Jemen?
Ja, die Al-Qaida-Zentrale sitzt immer noch in Pakistan, aber sie ist stark geschwächt. Ayman al-Zawahiri hält sich nicht in den Stammesgebieten, nicht in Nordwaziristan auf, wo sich immer noch das Hauptquartier der Organisation befindet. Die wichtigen Operateure der Organisation sind in den letzten Jahren alle durch Drohnenschläge getötet worden. Und das hat dazu geführt, dass die sogenannten Al-Qaida-Filialen oder Regionalorganisationen im Irak, in Algerien, vor allem aber im Jemen wichtiger geworden sind. Die haben nämlich infolge des arabischen Frühlings neue Handlungsoptionen. Und besonders die jemenitische Al-Qaida hat es verstanden, diese Optionen auch intensiv zu nutzen. Sie hat immerhin versucht, als erster Al-Qaida-Ableger auch die USA auf amerikanischem Territorium anzugreifen.
Als der arabische Frühling ausbrach, betonten viele Experten, auch Sie, damit sei die politische Bedeutung von Al-Qaida enorm gesunken. Weshalb jetzt diese Renaissance?
Ja, ich sehe das immer noch so, dass die Al-Qaida 2011 politisch vollkommen irrelevant war, als wichtige Ziele, die sie immer vertreten hat, verwirklicht wurden. Allerdings nicht durch terroristische Gewalt, sondern durch weitgehend friedliche Demonstranten auf den Straßen von Tunis, von Kairo und dann auch in den Bürgerkriegen in Libyen und jetzt in Syrien. Das war für die Organisation ein ganz schwerer Schlag. Andererseits muss man feststellen, dass diese Regime, wie das von Gaddafi, das von Mubarak und andere, die wichtigsten Gegner der Dschihadisten waren. Und seit die weggefallen sind oder wie in anderen Staaten wie im Jemen beispielsweise und nur unter Druck geraten sind, haben diese Organisationen neue Handlungsmöglichkeiten. Das ändert nichts daran, dass sie die Zukunft der arabischen Welt wahrscheinlich nicht prägen werden, aber sie werden uns noch einige Jahre beschäftigen. Und in dem Maße, wie Staaten in der Region immer schwächer werden, werden nichtstaatliche Akteure stärker.
Könnte man nicht sagen, etwas zynisch, die Saat des Westens ist aufgegangen? Hätte der Westen die Rebellen in Libyen nämlich nicht aufgerüstet werden wollen, nie so viele Waffen in die Region gekommen? Also Waffen, die später prompt bei den Dschihadisten zum Beispiel in Mali gelandet sind.
Ich halte Libyen immer noch für eine Erfolgsgeschichte westlicher Politik, eine Erfolgsgeschichte vor allem für die Libyer, mit allerdings problematischen Auswirkungen. Wenn man von den Waffen spricht, dann ist das sicherlich ein großes Problem. Das hat sich in Mali ausgewirkt, das wirkt sich insgesamt in der Sahelzone aus. Allerdings sprechen wir bei den ganz starken Al-Qaida-Ablegern in der Regel nicht von Algerien, sondern vor allem vom Irak und vom Jemen. Und da hat sich der Libyen-Konflikt tatsächlich nicht ausgewirkt. Trotzdem sind diese dschihadistischen Gruppen dort erstarkt. Ich denke also, unabhängig davon, was in Libyen geschehen ist, hätten wir es nach 2011 mit einer Renaissance dieser Gruppen zu tun bekommen. Trotzdem glaube ich weiterhin, dass die nicht so stark sind, dass sie wirklich in der Lage sind, die Zukunft ihrer Heimatländer tatsächlich maßgeblich zu beeinflussen. Es wird jetzt in den nächsten Jahren vor allem darum gehen, deren Gegner wieder zu stärken.
Kommen wir zurück zu heute. Die USA, die sind aufgeschreckt, die sind hochnervös, haben jetzt 19 Botschaften geschlossen. Ist das mehr als ein Zeichen der Hilflosigkeit?
Ja, das ist zum einen ein Zeichen der Hilflosigkeit, weil es halt doch eine Maßnahme war, die zeigt, dass die US-Sicherheitsbehörden überhaupt nicht wissen, woher die Gefahr drohen könnte und wo diese Gefahr drohen könnte. Andererseits scheint es mehr zu geben als diese eine Nachricht, die nun heute immer wieder besprochen wurde. Es war in den letzten Tagen die Rede davon, dass im dschihadistischen Internet und auch bei allen Abhörmaßnahmen der Amerikaner ein großes Rauschen zu hören war, ähnlich dem vom August 2001, wo auch jeder wusste, in dieser Sicherheitsarchitektur, dass ein Anschlag kurz bevorsteht und alle sehr besorgt waren. Wenn das tatsächlich so ist, wenn das nicht die einzige Information war, wenn es mehrere Informationen gibt, wenn eigentlich klar ist, dass ein Anschlag passiert, dann müssen wir uns doch darauf einstellen, dass da vielleicht Planungen im Gang sind.
Da gibt's ganz viele Wenns. Die USA führen noch immer ihren Krieg gegen den Terror. Wir in Europa, scheint es, sind da sorgloser. Zu Recht?
Ich glaube nicht, dass wir da sorgloser sind. Die Amerikaner sind seit 2001 fast von einer gewissen Paranoia getrieben. Sie haben aufgrund dieser eigentlich einer Fehlinterpretation des Phänomens den Irak angegriffen. Sie haben in Afghanistan große Schäden hinterlassen. All die Überreaktionen kann man kaum noch aufzählen. Guantanamo, das Rendition-Programm, Abu Ghraib. Insofern ist vieles von dem, was wir heute dort sehen, ein Produkt der verfehlten Politik der letzten Jahre. Die Europäer sind da sicherlich etwas sorgloser, bisher aber weitgehend erfolgreich mit ihrer doch stärker rechtsstaatlichen Bekämpfung des Phänomens. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass unsere Sicherheitsbehörden ohne amerikanische Hilfe gar nicht einsatzfähig sind. Ohne die Amerikaner hätten hier in Deutschland schon weitaus größere und weit mehr terroristische Anschläge stattgefunden, als das dann am Ende doch passiert ist. Also in gewisser Weise sollten da beide Partner aufeinander hören. Die Amerikaner müssen etwas entspannen. So groß ist die Bedrohung, die von Al-Qaida ausgeht, nicht, wenn nicht die Amerikaner schlimme Fehler machen. Die Europäer müssen aber tatsächlich auch begreifen, dass dort eine Bedrohung vorliegt und dass sie sich vielleicht nicht immer auf den großen Bruder verlassen können, gerade dann, wenn sie ihn in der Krise wie jetzt während dieser NSA-Ereignisse dann auch noch beschimpfen und sei es auch im Wahlkampf.
Das waren Einschätzungen des Al-Qaida-Experten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist 18 Uhr und gleich 27 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und so geht es weiter. Wer wird Chef an der amerikanischen Notenpresse? Wer schützt die Bürger vor den Geheimdiensten? Und schließlich, wohin führt der neue Leiter das Filmfestival von Locarno? Er ist der mächtigste Währungshüter der Welt, der Chef der amerikanischen Notenbank Ben Bernanke. Nun tritt er ab. Um seine Nachfolge ist in den USA eine heftige Kontroverse entbrannt und es wird lobbyiert, was das Zeug hält. Im Vordergrund stehen zwei Namen, Janet Yellen, Nummer 2 der Nationalbank, und der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers. Zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Aus Washington, Bert Soltermann.
In den letzten 35 Jahren hatten die USA drei Notenbankchefs. Alle drei hatte der Präsident nominiert und der Senat bestätigt, ohne viel Aufregung, ohne große Schlagzeilen. Heute führt die Besetzung des einflussreichsten und mächtigsten Technokratenposten des Landes zu einer öffentlichen Debatte, mit Werf geführt in der Presse und im Fernsehen.
Janet Yellen is enormously qualified, is brilliant.
People that actually Larry Summers is really troubling.
Fed Vice Chairman Janet Yellen has in his words
she has the best chance, and that worries me.
Lange war dabei von einer Person die Rede, die das Zeug hätte, in die großen Fußstapfen von Ben Bernanke zu treten. Janet Yellen. Die 66-jährige Ökonomin mit dem weißhaarigen Pagenschnitt ist Bernankes Stellvertreterin und leitet die Notenbank von San Francisco. Sie hat die expansive Geldpolitik während der Krise mitentwickelt, kennt alle Unterstützungsprogramme aus dem FF. Ihre Anhänger sagen, sie sei am besten geeignet für den Chefposten, jetzt, da diese Programme zurückzufahren sind. Yellen selber erklärte kürzlich an einem Vortrag:
We have thought very long and hard about how to do that. We are using some novel methods by which we're operating.
Die Notenbank setzte in der Krise neuartige Instrumente ein, kauft auch heute noch jeden Monat für Milliardensummen Wertpapiere auf, um so das Wachstum zu unterstützen. Und wir haben sehr viel darüber nachgedacht, wie wir das alles wieder zurückfahren können, wenn die Wirtschaft stark genug ist und von selber wächst.
What we will do with all the assets we've put on to our balance sheet.
Yellen, die unter allen lokalen Notenbankern seit 2008 die genauesten Wirtschaftsprognosen aufgestellt hatte, ist dabei wichtig, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Inflation sei derzeit keine Gefahr, sagt sie. Die Zahlen geben ihr Recht. Yellen würde also die bisherige Politik nur langsam ändern. Zu wenig schnell, finden einige. Der 58-jährige Harvard-Professor Larry Summers etwa. Schon letztes Jahr hat der frühere Wirtschaftsberater von Obama die neuen Programme der Notenbank als ineffizient kritisiert. Summers glaubt, dass die Wirtschaft nun praktisch ohne Hilfe durchstarten kann. An einem Vortrag gab er sich optimistisch.
While growth has been happening for nearly 5 years, it now is likely to accelerate.
Auffallend viele frühere Arbeitskollegen machen sich seit einigen Tagen stark für einen Notenbankchef Summers. Tim Geithner oder Robert Rubin zum Beispiel, beide ehemalige Finanzminister, Steve Rattner, Leiter der Automobilbranchenrettung. Das hat die Befürworter Yellens aufgeschreckt. Sie setzen zur Gegenoffensive an. Summers, sagen sie, habe als Finanzminister von Präsident Bill Clinton die Wall Street zu stark dereguliert. Das habe zur jüngsten Finanzkrise geführt. Summers habe das Wirtschaftsankurbelungsprogramm Obamas zurückgestutzt und er sei gegen eine strengere Bankenregulierung gewesen. Und als Mensch? Arrogant und ungehobelt. Immer wieder erinnern sie an Summers deplatzierte Bemerkung, Frauen fehle möglicherweise das Gen für naturwissenschaftliche Forschung. Noch ist nicht bekannt, für wen sich Obama entscheidet. Er schätzt und vertraut Summers, holt bei ihm auch heute noch Rat. Andererseits hätte er die Möglichkeit, mit Yellen zum ersten Mal überhaupt eine Frau für die Fed-Spitze zu nominieren.
Der Spion, der aus der Kälte kam. 50 Jahre ist es her, dass John Le Carré diesen Spionage-Thriller veröffentlichte und damit seinen literarischen Durchbruch schaffte. Der britische Schriftsteller war in jungen Jahren selber für britische Geheimdienste tätig und erkennt deren Welt von innen. Diese Welt hat ihn seither nicht mehr losgelassen. Sie fasziniert und beunruhigt ihn bis heute. Barbara Wiesel von der ARD.
What the hell do you think spies are? Moral philosophers measuring everything they do against the word of God or Karl Marx.
Was glaubst du, was Spione sind? Moralphilosophen, die ihr Tun am Wort Gottes oder am Wort von Karl Marx messen? Sie sind nur ein Trupp heruntergekommener Bastarde wie ich. Kleine Leute, Säufer, Schwule, unterdrückte Ehemänner, Beamte, die Cowboys und Indianer spielen, um ihre miesen kleinen Leben aufzuheitern. So klärte der britische Agent Alec Lemus seine neue Freundin Liz über den Charakter seiner Kollegen und seiner selbst auf. Es war eine von Richard Burtons besten Rollen, so sagten damals Kritiker. Die Verfilmung des Spionage-Thrillers von John le Carré kam schon 2 Jahre nach dem Sensationserfolg, den der Autor mit seinem 1963 erschienenen Buch aus der düsteren Welt der Geheimdienste im Kalten Krieg erzielt hatte. Dieser literarische Durchbruch erlaubte ihm übrigens auch bald, sich selbst aus dem britischen Dienst zurückzuziehen und von da ab nur noch über die Doppelmoral, den allgegenwärtigen Verrat und die Gesetzlosigkeit im Leben der Spione und ihrer politischen Meister zu schreiben. Die Urerfahrung aber, die er damals als junger Attaché mit gleichzeitigen Aufgaben für MI5 und 6 gemacht hatte, verschaffte ihm Stoff für sein gesamtes literarisches Leben. Es war für einen jungen und irgendwie idealistischen Diplomaten eine teilweise harte Schule. Ich hatte eine Art Krise in meinem eigenen Leben, wo ich mich fragte, was wir tun könnten, die Demokratie zu bewahren, um eine Demokratie zu bleiben, die es wert wäre, erhalten zu werden.
And remain a democracy worth preserving.
Der Verrat ist überhaupt das große Thema bei Le Carré. Verrat der Agenten an ihrem Land, Verrat der Geheimdienste an ihren Agenten, der Politiker an ihren Diensten, aller an den Bürgern etc.
It was impossible to move in diplomatic or official circles.
Es war unmöglich, sich in diplomatischen oder offiziellen Kreisen zu bewegen, ohne zu bemerken, was da vor sich ging. Und die Atmosphäre von Verrat war zunehmend bedrückend, aus dem guten Grund, dass so viele Verräter aufgedeckt wurden. Nach dem Ende des Kalten Krieges aber ging dem Meister des Spionage-Thrillers nicht etwa der Stoff aus, im Gegenteil. Er beobachtet seitdem mit scharfem Auge die sich ständig wandelnde Welt der modernen Geheimdienste. In seinem jüngsten Roman A Delicate Truth, eine heikle Wahrheit, etwa geht es um die korrupte und unkontrollierbare Zusammenarbeit zwischen Politik und Geheimdiensten und privaten Sicherheitsfirmen, sowie, hellsichtig noch bevor Edward Snowden auf den Plan trat, die Art, wie der Staat sich gegen Whistleblower wehrt.
There is not a decent democracy in the world.
Es gibt keine anständige Demokratie auf der Welt, die nicht Whistleblower bräuchte. Wir alle wissen, dass sie eine notwendige Funktion erfüllen. Die geheimen Gesetze, aber die geheimen Gerichte und die vor allem in den USA ins Uferlose wachsende Gemeinschaft der Geheimnisträger, der geheimen Dienste verschiedenster Art, hält Le Carré für nachgerade demokratiegefährdend.
There is a circle of insiders growing and growing.
Es gibt einen ständig wachsenden Kreis von Insidern, auch in Großbritannien. Die Geheimdienste werden einfach zu groß für ihre Aufgaben. Es besteht die Gefahr, dass unter Antiterror alle möglichen drakonischen Maßnahmen erfasst werden, die der Regierung und Verwaltung in den Kram passen, aber unsere persönliche Freiheit auf gefährlichste Weise einschränken.
Das war ein Beitrag von Barbara Wesel. Sie strömen wieder nach Locarno zum Leoparden. Zehntausende Filmfans wie alle Jahre. Morgen beginnt das Filmfestival und schon wieder steht es unter einer neuen künstlerischen Leitung. Der Franzose Olivier Père hat Locarno nach nur zwei Ausgaben verlassen. Der neue Mann heißt Carlo Chatrian, ein ziemlich Unbekannter in der Branche. Ich habe Filmredaktorin Brigitte Hering gefragt, wer ist dieser Carlo Chatrian und wofür steht er?
Er ist Italiener und kommt aus dem Austertal. Das ist ein sehr abgelegenes Alpental, in dem man auch Französisch spricht. Chatrian ist kein Filmwissenschaftler. Er hat Literatur und Philosophie studiert und hat sich aber schon sehr früh mit Film beschäftigt, über Film publiziert. Er ist Kinokritiker geworden und hat in Turin dann im berühmten Filmmuseum auch mitgearbeitet. In Locarno ist Chatrian schon seit 2006 im Hintergrund mit dabei. Er war dort zuletzt für die großen filmhistorischen Retrospektiven zuständig. Und in der Branche kennt man ihn vor allem für diese Beschäftigung mit der Geschichte des Kinos. Auf der anderen Seite, das hat er mir erzählt, hegt er eine besondere Liebe zum Cinéma réel, also zum dokumentarischen Film im weitesten Sinn.
Als neuer und eher Unbekannter steht er unter Druck, erst recht nach seinem eher extrovertierten Vorgänger. Wie ist Ihr Eindruck? Belastet ihn das?
Nein, diesen Eindruck macht er überhaupt nicht. Er kennt das Festival schon sehr gut, er hat eng mit Olivier Père zusammengearbeitet. Und Chatrian ist vom Auftreten her vielleicht etwas ruhiger und unauffälliger als Olivier Père. Den hat man ja immer im weißen Anzug gesehen. Aber wie sich Carlo Chatrian dann vor der großen Leinwand auf der Piazza Grande dem Publikum präsentieren wird, das muss man abwarten. Er ist sehr gesprächig und sehr gesellig. Und schließlich lebt ein Festival wie Locarno ja nicht nur vom Auftreten des künstlerischen Leiters, sondern vor allem auch vom Programm und von seinen Gästen.
Eben, und dieses Programm, das steht, morgen Abend geht's los. Was sind denn die Highlights? Wo setzt Chatrian seine Akzente?
Das Programm ist recht vielversprechend. Auf der Piazza Grande ist natürlich wie immer ein sehr mehrheitsfähiges Programm. Familienfilme, auch Mainstream-Filme. Aber es laufen auch provozierende Filme wie dieser Blocher-Film, L'Expérience Blocher von Jean-Stéphane Bron. Über den spricht man ja jetzt schon, obwohl ihn noch niemand gesehen hat.
Es geht ja auch eher um die Finanzierung. Soll der Bund ihn da teilfinanzieren? Das ist die große Frage.
Diese Frage kann man natürlich bei vielen Filmen stellen, die ein etwas unbequemeres Thema oder einen Inhalt, der polarisiert, darstellen. Da sind wir auch schon fast wieder bei Chatrians Liebe zu diesem Cinéma réel, also zum Dokumentarischen. Diese Liebe, die spiegelt sich auch im Wettbewerbsprogramm besonders wieder. Und dort ist es aber ausgerechnet ein Kostümfilm, der mich persönlich und ganz viele andere am meisten interessiert. Der heißt Mary Queen of Scots und ist ein Schweizer Film, also von Thomas Imbach. Und es geht um die Königin von Schottland. Und ein besonders schöner Coup ist Carlo Chatrian sicher auch mit seiner Hommage an Werner Herzog gelungen. Dieser ist anwesend in Locarno, präsentiert 10 seiner Filme und auf der Piazza läuft dann als Abschluss der Reihe Fitzcarraldo. Das ist ein Film mit Klaus Kinski als Exzentriker, der im Dschungel ein Opernhaus bauen will.
Ja, das ist ein ganz großes Kino und mit Werner Herzog ist ja auch ein richtiger Promi schon angekündigt. Locarno ist in den letzten Jahren leicht glamourös geworden. Katrin Deneuve war da, Harry Belafonte etwa. Bleibt es dabei?
In einem Gespräch hat Chatrian gesagt, dass ihn persönlich dieser Glamour nicht so sehr interessiere, aber dass es wirklich ein Teil, ein wichtiger Teil des Festivals sei, den man dem Publikum auch geben müsse. Und zumindest dieses Jahr steht in puncto Prominenz dem letzten wirklich nicht nach. Dracula und Saruman-Darsteller Christopher Lee ist bereits angekommen im Tessin. Und mit Jacqueline Bisset und Faye Dunaway werden auch zwei glamouröse Damen über den roten Teppich der Piazza Grande schreiten.
Sagt Filmredaktorin Brigitte Hering. Sie hören das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.